ARD.
Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
Mit Isabel Reifenrath. Hallo.
Meine Kinder sehen den Vater nur auf dem Bildschirm des Smartphones.
Meine Stadt ist zu 70% zerstört.
Unsere Stadt wird auch fast jede Nacht von russischen Drohnen beschossen.
You should have never started it. You could have made a deal.
Trump übernimmt also komplett die russische Narrative und Europa schaut zu.
Wir haben sie über 3 Jahre in einen nicht gewinnbaren Stellvertreterkrieg geschickt.
Sie trällern das Lied Putin.
Aufhören mit dieser Kakophonie. Es braucht Geschlossenheit.
Momentan rächt sich, dass die Europäer jahrelang nicht in ihre Verteidigung investiert haben.
Diese psychische Belastung ist unerträglich.
Seit 3 Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Bisher waren die USA die größten Unterstützer. Nun spricht US-Präsident Donald Trump davon, dass die USA, die Biden-Regierung, schuld am Krieg gewesen sei. Biden habe die Ukraine in das Militärbündnis NATO ziehen wollen. Außerdem, sagte Trump, hätte die Ukraine den Krieg ja längst selbst beenden können mit einem Deal. Russland freut sich. Der Kreml verkündet, er stimmt vollkommen mit der US-Position zur Ukraine überein. Für die Ukraine ist das ein Schock. Über ihren Kopf hinweg wird gerade über einen Frieden verhandelt, bei dem aber keiner weiß, wie er aussehen wird und welche Konsequenzen er mit sich bringt. Wir fragen deshalb in dieser Tagsendung: Frieden in der Ukraine, zu welchem Preis? Frieden klingt so gut. Was kann man an Frieden auszusetzen haben? Immerhin ist doch alles besser als Krieg, oder nicht? Und nach 3 Jahren sehnen sich viele Menschen in der Ukraine nach nichts mehr als Frieden, nach Wiederaufbau, nach einer Rückkehr zum normalen Leben. Unser Korrespondent Stefan Lag hat mit Ukrainern und Ukrainerinnen in Kiew gesprochen. Er fasst zusammen, was der Krieg mit der Ukraine gemacht hat.
Anfang des Monats bezifferte der ukrainische Präsident Selenskyj die Zahl der getöteten Soldaten auf 45.100 seit Kriegsbeginn. Zudem seien 310.000 Soldaten verletzt worden. Westliche Geheimdienste gehen sogar von einer noch größeren Zahl aus. 6,7 Millionen Menschen sind nach Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe aus der Ukraine geflohen. Weitere 3,7 Millionen sind demnach im eigenen Land zu Binnenflüchtlingen geworden. Russland hat ca. 20% des ukrainischen Territoriums besetzt, dazu zerstörte Städte und Dörfer in vielen Teilen des Landes. Das Ausmaß der Schäden ist gewaltig. Tausende Wohnungen, Krankenhäuser, Schulen, Kultureinrichtungen. Es gibt keinen Bereich, der nicht betroffen ist. Der Kiewer Politologe Volodymyr Fesenko beobachtet, dass die ukrainische Gesellschaft sich nach 3 Jahren des Krieges verändert hat. Das erste Jahr des Krieges war ein Höhepunkt patriotischer Einheit und Aktivität, ein gemeinsamer Zusammenhalt, den es so in der Geschichte der Ukraine noch nicht gegeben hatte. Jetzt spürt man die Erschöpfung vom Krieg, man spürt innere Widersprüche. Dass sich der Krieg immer mehr hinzieht, wirkt sich negativ auf die ukrainische Gesellschaft aus. Aber wir haben keinen Ausweg und die Mehrheit der Ukrainer versteht, dass wir unseren Widerstand fortsetzen müssen. Es ist der Kampf um unsere Zukunft. Der ukrainische Regisseur Oleh Sentsov kämpft selbst in einer Einheit an der Front. In diesen Tagen läuft seine Dokumentation Real in den ukrainischen Kinos an. Mit einer GoPro-Kamera hat er seine Kameraden in schier aussichtsloser Lage gefilmt. Stundenlang wartet seine Einheit mit Verwundeten im Schützengraben auf Rettung, ständig russischem Beschuss ausgesetzt, ohne Munition. Die Erfahrungen, die man dort macht, sind nirgendwo sonst von Nutzen. Der Krieg macht gefühllos, man stumpft ab. Der erste Tod eines Freundes schockiert dich noch, der zweite, dritte auch. Und wenn man dir zum 30. Mal sagt, dass jemand gefallen ist, nimmst du es einfach so hin. Doch viele Menschen können die Erfahrungen, die sie im Krieg machen, nicht so einfach verarbeiten. Immer häufiger kommt es zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Die Kiewer Psychologin Oleksandra Nistran berichtet, viele ihrer Patienten seien damit überfordert, in ständiger Angst zu leben, bei täglichem Luftalarm und Angriffen mit Drohnen und Raketen. Wir hören oft, dass unsere Patienten, die mit psychischen Problemen oder dem Gefühl ständiger Unruhe zu uns kommen, sagen, dass sie im Schlaf Luftalarm hören, aber nicht mehr in den Luftschutzraum gehen. Und sie verbinden dies mit einer gewissen eigenen Müdigkeit, wenn man ständig massiven Angriffen ausgesetzt ist und jeden Tag mehrere Stunden diesen Stress hat, ist man durch die ständige Suche nach einem sicheren Ort erschöpft. Posttraumatische Belastungsstörungen führten zusätzlich dazu, dass Gewalt gegen Frauen seit Beginn des Krieges deutlich zugenommen hat. Seit dem Jahr 2022 um mehr als ein Drittel, berichtet Sabine Fraser, Vertreterin der Vereinten Nationen bei UN Women Ukraine in Kiew. Die gestiegene Zahl hängt einerseits mit besseren Möglichkeiten zusammen, diese Fälle zu melden, aber häusliche Gewalt nimmt auch wegen der starken Traumata zu, der posttraumatischen Belastungsstörungen, unter denen ehemalige Soldaten leiden. All das führt dazu, dass geschlechtsspezifische Gewalt zunimmt. Dabei würden gerade Frauen die Widerstandskraft der ukrainischen Gesellschaft stärken, so Fraser. Ich habe als Vertreterin von UN Women das Privileg, Frauen aus allen Teilen des Landes zu treffen. Und was mich immer wieder verblüfft, ist, dass sie, egal ob sie morgens schon unter Beschuss standen oder die Nachbarschaft mit Raketen angegriffen wurde, dass sie sofort wieder zurückkehren und für ihre Familie und Gemeinschaft kämpfen. Diese Frauen sind unglaublich stark. Das gelte für alle Bereiche der Gesellschaft, von zivilen Organisationen über die Wirtschaft bis hin zum Militär. Und Fraser betont, dass es wichtig sei, dass diese Frauen auch nach einem Ende des Krieges eine Führungsrolle in der ukrainischen Gesellschaft übernehmen würden.
Stefan Lack hat für uns aus der Ukraine berichtet. 3 Jahre Krieg in der Ukraine. Jetzt bald könnte es eine Friedenslösung geben. Die USA pochen darauf. Nur wie diese Lösung aussehen wird, ob sie zum Vorteil der Ukrainer und Ukrainerinnen ist? Wir sprechen mit Dr. Johannes Timm von der Forschungsgruppe Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo, Herr Dr. Timm.
Guten Abend, Frau Reifenrath.
Russland lobt den US-Präsidenten Donald Trump. Washington und Moskau nähern sich wieder an. Als Ursache für den Ukraine-Krieg sehen beide die Demokraten die Biden-Regierung und sagen, man habe die Ukraine in die NATO ziehen wollen. Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands wird komplett ausgeklammert. Die USA werden jetzt verantwortlich gemacht. Einen härteren Bruch mit der Biden-Regierung kann man nicht schaffen, oder?
Das kann man schon so sagen. Also was Donald Trump besonders diese Woche von sich gegeben hat, waren doch tatsächlich vor allem russische Talking Points. Im Prinzip hat er russische Propaganda wiederholt. Es scheint doch so zu sein, dass Putin mit dem Telefonat, was die beiden letzte Woche geführt haben, seine Aufmerksamkeit gekriegt hat. Und Donald Trump war noch nie besonders sympathisch gegenüber der Ukraine und war immer unerklärlich positiv eingestellt gegenüber Russland. Und jetzt scheint es tatsächlich so zu sein, als ob er sich so positioniert, dass er mit Putin einen Deal machen will.
Glauben Sie denn, dass der US-Präsident Trump bereit ist, die Ukraine ja zu jedem Preis aufzugeben?
Das wissen wir einfach nicht. Es gab kurz nach der Wahl auch schon mal Äußerungen, mit denen Donald Trump den Druck auf Russland erhöhen wollte, einem Waffenstillstand, ich möchte noch gar nicht vom Frieden sprechen, aber einem Einfrieren dieses Konfliktes zuzustimmen. Er hat davon gesprochen, dass wenn Russland nicht zustimmt, die Sanktionen gegenüber Russland nochmal verschärft werden, dass Putin das bereuen würde. Jetzt klang es aber eben ganz anders. Also jetzt hat er eben der Ukraine die Mitverantwortung für diesen Krieg gegeben. Er hat die Legitimität von Präsident Zelensky in Frage gestellt. Und das klingt tatsächlich so, als ob sich die Erfahrung aus der ersten Amtszeit bewahrheitet hat, dass Trump immer das wiederholt, was er in seinem letzten Gespräch gehört hat. Und das letzte Gespräch in diesem Fall war das Telefonat mit Putin.
Ich möchte noch mal näher auf das Motiv von Donald Trump eingehen. Geht es denn da wirklich nur darum, dass die Ukraine den USA Geld kosten?
Das ist schon eine Hauptmotivation. Also das hängt viel mit den grundsätzlichen Einstellungen zusammen, die Trump hat. Zum einen engagiert er sich nicht für andere. Er möchte nicht, dass die USA eine Führungsrolle in der Welt in dem Sinne einnehmen, dass sie für die Aufrechterhaltung der internationalen Ordnung eintreten, dass sie gewisse Kosten auf sich nehmen, um öffentliche Güter bereitzustellen und Verbündete zu verteidigen. Zum anderen hat er eben tatsächlich auch wenig Sympathien für die Ukraine. Er macht sie mitverantwortlich für das erste Amtsenthebungsverfahren, wo es damals darum ging, dass er Waffenlieferungen an die Ukraine zurückgehalten hat und dafür vor dem Kongress angeklagt wurde. Und er hält die Ukraine für korrupt. Gleichzeitig auf der anderen Seite hat er eine große Bewunderung für Wladimir Putin und für Russland, wo niemand so richtig erklären kann, wo die eigentlich herkommt.
Bisher nehmen ja weder die Ukraine noch die EU an den Gesprächen teil. Welche Abhängigkeiten gibt es? Kann Trump einfach sagen, ich verhandle jetzt, EU-Friedenstruppen müssen die Ukraine später stabilisieren und die EU hat überhaupt keinerlei Druckmittel gegen die USA?
Naja, die EU und die Ukraine betonen ja immer wieder, dass es keine Verhandlungslösung geben kann, bei der sie nicht mit am Tisch sitzen. Und was Donald Trump natürlich machen kann, ist, dass er die amerikanische Unterstützung für die Ukraine einstellt. Und die ist sehr zentral. Da geht es einmal um viel Geld. Das könnten die Europäer zumindest teilweise vielleicht noch kompensieren, aber es geht eben auch um militärische Kapazitäten und da ist viel dabei, was die Europäer nicht alleine stemmen können. Insofern würde das wirklich einen Unterschied machen, wenn die USA sich da aus der Unterstützung der Ukraine zurückziehen würden. Das wäre nicht leicht aufzufangen und damit erpresst er sozusagen sowohl die Ukraine als auch die europäischen, ja, kann man überhaupt noch sagen, die europäischen Verbündeten, jedenfalls die Europäer. Dass er auf diese Art und Weise einen Waffenstillstand erzwingen kann, da bin ich allerdings skeptisch. Also auch in Bezug auf Russland ist mir überhaupt nicht klar, ob Putin überhaupt bereit ist, diesen Konflikt einzufrieren. Erstens hat Putin im Moment das Gefühl, er ist auf dem Vormarsch. Das stimmt auch wenn es ein sehr verlustreicher und sehr langsamer Vormarsch ist. Aber in den letzten Monaten haben die Russen Geländegewinne in der Ukraine gemacht. Und deswegen hat Putin eigentlich einen Anreiz, diesen Kampf fortzusetzen. Und ich frage mich, ob er nicht nur zum Schein auf diese amerikanische Verhandlung eingeht und aber in Wirklichkeit gar keine Absicht hat, wirklich einen Waffenstillstand zu verhandeln, sondern nur versucht, Zeit zu gewinnen und darauf hofft, dass eben Trump und die Amerikaner sich aus der Unterstützung zurückziehen.
Besteht die Gefahr, sollte es jetzt doch ernsthafte Gespräche geben, dass sich die USA über den Tisch ziehen lassen? Ich denke so ein bisschen auch an Afghanistan. Welche Parallelen gibt es da?
Das ist durchaus möglich. Donald Trump hält sich ja selbst für einen genialen Dealmaker und einen genialen Verhandler. Und dafür gibt es allerdings sehr wenig Anzeichen. Also das Afghanistan-Beispiel ist schon richtig. Da hat er im Prinzip mit den Taliban den Abzug der USA aus Afghanistan verhandelt, ohne eine nennenswerte Gegenleistung. Und so gestaltet sich das auch jetzt wieder. Pete Hegseth, der amerikanische Verteidigungsminister, hat letzte Woche öffentliche Äußerungen gemacht, wo er im Prinzip schon große Zugeständnisse an die Russen zugesagt hat, auch hier wieder ohne eine Gegenleistung. Also er hat die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ausgeschlossen. Er hat von vornherein gesagt, die Ukraine müssten territoriale Verluste akzeptieren und das ohne, dass es von den Russen irgendeine Gegenleistung gab. Und jetzt wiederholt eben, wie gesagt, Donald Trump russische Propaganda. Also das alles deutet für mich nicht auf eine geniale Strategie hin, sondern birgt schon die Gefahr, dass sich die Amerikaner da über den Tisch ziehen lassen.
Ich würde gerne nochmal abschließend fragen, um zu verstehen, wie ernst die Lage wirklich ist. Die USA waren bisher immer unser wichtigster Verbündeter. Wie sehr können wir uns noch auf sie verlassen?
Ja, im Moment würde ich sagen, gar nicht. Das ist tatsächlich, also das hat die Rede vom Vizepräsidenten J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz nochmal sehr deutlich gezeigt, wo er sich gegen die europäische Demokratie gewandt hat, wo er die Wertegemeinschaft in Frage gestellt hat. Und in der Trump-Administration gibt es auch sozusagen verschiedene Strömungen und es gibt auch Leute in dieser Regierung, die noch nicht bereit sind, das Bündnis mit den Europäern komplett aufzugeben. Aber ganz an der Spitze, in Person des Vizepräsidenten und des Präsidenten, ist das alles sehr besorgniserregend und die Europäer sollten tunlichst sich darum kümmern, ihre Unabhängigkeit zu verringern und sich selbst in die Lage zu versetzen, für ihre eigene Sicherheit zu sorgen.
Vielen Dank für das Gespräch. Dr. Johannes Timm war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine sind viele Ukrainerinnen mit ihren Kindern geflüchtet. Noch immer kommen jeden Tag neue an. Über 1 Million Menschen aus der Ukraine leben bei uns in Deutschland. Bei uns in Hessen sind es ungefähr 100.000. Unsere Reporterin Nina Michalk hat sich mit geflüchteten Frauen aus der Ukraine hier bei uns getroffen.
Ukraine, mein Mutterland, heißt das Lied, das sie hier singen. Zweimal die Woche trifft sich der Chor im Mehrgenerationenhaus im Frankfurter Gallus beim Frauentreff für Ukrainerinnen. Die meisten sind vor dem Krieg geflüchtet, wie Olena. Die Deutschlehrerin stammt aus der Nähe von Kiew. Seit 3 Jahren lebt sie mit ihren 2 Kindern in Frankfurt, weit weg von der Familie.
Diese psychische Belastung ist unerträglich, weil die Familien getrennt wohnen. Meine Kinder sehen den Vater nur auf dem Bildschirm des Smartphones oder des Computers. Und ich genauso. Das ist schwierig. Und diese Ungewissheit, ja, wie lange das noch andauern wird, das ist das Schlimmste.
So geht es auch Natalia. Die 51-jährige Krankenschwester ist mit ihrem Sohn erst vor einem Jahr aus der Südwestukraine geflohen.
Meine Familie auch in Ukraine. Meine Mutter, mein Mann, meine Tochter, meine Enkelin.
Wo meine Familie ist, da ist mein Herz, da bin ich glücklich.
Obwohl die Frauen sehr froh sind, in Frankfurt in Sicherheit zu leben, alle blicken ständig in ihr Heimatland. Auch Svetlana, die aus Cherson stammt, einer Stadt im Süden, die von Russland belagert war und jetzt an der Frontlinie liegt.
Ich lese Nachrichten und gucke Fernsehen und jeden Tag mein Stadt Bomben aus Drohnen oder Raketen auch. Ja, aber ich hoffe, der Krieg sehr schnell zu Ende geht. Ja.
Ihre Eltern sind während des Krieges gestorben, weil sie in Cherson keine Medikamente mehr bekommen haben. Auch ihr Mann ist krank, er lebt noch dort in ihrem Haus, das zum Glück nicht zerstört wurde. Ob sie schnell zurückgehen kann, bezweifelt sie.
Diese Situation ist schwer, weil meine Stadt ist zu 70% zerstört. Die ganze Infrastruktur funktioniert nicht. Aber ich glaube, nach dem Krieg, meine Stadt wird neu aufgebaut. Ja.
Olena kann die Frage, ob sie zurückgehen will, noch nicht beantworten. Sie arbeitet bei der Stadtteilwerkschaft Gallus als Deutschlehrerin, ist in Frankfurt fest verankert.
Meine Kinder wollen auf jeden Fall hier in Deutschland bleiben. Sie haben ihr Leben hier aufgebaut, sind glücklich. Obwohl in den ersten Monaten waren sie fest überzeugt, dass sie zurückgehen. Aber jetzt haben sie hier Freunde, jetzt haben sie hier Ausbildungsplatz. Also irgendwie verbinden sie ihre Zukunft mit Deutschland.
Auf eine Zukunft in Frieden hoffen alle. Svetlana vor allem sehnt sich nach ihrem alten Leben zurück, als die Welt in Cherson noch in Ordnung war.
Ich wollte, dass meine Stadt alle funktioniert, alle meine Freundinnen zusammen und wir sprechen, feiern. Ja, ich hoffe.
Wieder vereint mit den Freundinnen zu Hause sein. Das wünschen sich die geflüchteten Frauen aus der Ukraine. Nina Michalk hat mit ihnen in Frankfurt gesprochen. Der Tag ist hier. Ein Thema, viele Perspektiven. Frieden in der Ukraine, zu welchem Preis, fragen wir. US-Präsident Donald Trump gibt den Ukrainern die Schuld am Krieg, sagt kein Wort davon, dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russen handelt. Bundeskanzler Olaf Scholz wurde im ARD-Interview gefragt, ob ihn das nicht sprachlos zurücklässt.
Russland hat den Krieg angefangen. Das ist wirklich furchtbar, wenn man weiß, wie viele Menschen in der Ukraine gestorben sind. Kinder, Senioren, Holocaust-Überlebende unter den Raketen und Bomben Russlands. Wie viele ukrainische Soldatinnen und Soldaten gestorben sind. Und vergessen wir nicht, für den imperialen Traum des russischen Präsidenten sind auch nach manchen Schätzungen 600.000 bis 700.000 russische Soldaten entweder gestorben oder schwer verletzt worden. Was soll das? Das ist doch absolut sinnlos. Das ist die Unvernunft der Macht. Anders kann man das nicht sagen.
Die Unvernunft der Macht. Herrscht sie jetzt im Weißen Haus? Und was bedeutet das für Russland, die Ukraine und uns in der EU? Dr. Stefan Meister ist Leiter des Zentrums für Ordnung und Governance in Osteuropa, Russland und Zentralasien, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mit ihm spreche ich jetzt. Herr Dr. Meister, es scheint, als ob die Ukraine nicht mehr auf US-Präsident Donald Trump setzen kann als Unterstützer. Eigentlich ist sie jetzt komplett von der EU abhängig, vor allen Dingen was Sicherheitsgarantien angeht. Besteht denn trotzdem vielleicht noch ein klein bisschen Hoffnung, dass die USA am Ende doch etwas zur Sicherheit der Ukraine beitragen werden?
Also ich glaube, es gibt gar keine Alternative, als dass die USA bei der Sicherheit helfen wird, weil die Europäer letztlich keine Sicherheitsgarantien geben können und sie könnten nicht mal eine funktionsfähige oder abschreckungsfähige Truppe an einer möglichen Kontaktlinie in diesem Krieg aufstellen. Also ich glaube, es geht gar nicht ohne die USA. Und wenn die USA diese Sicherheitsgarantien nicht geben wollen, und das ist ja im Prinzip die Aussage, die wir im Moment von der Trump-Administration hören, ja, dann ist die Ukraine in einer sehr, sehr schlechten Situation. Also dann geht das auf Kapitulation sozusagen zu, weil letztlich ohne US-Sicherheitsgarantien wird es keinen Waffenstillstand, keinen funktionsfähigen Waffenstillstand in Europa geben.
Die USA sprechen ja gerade im Alleingang mit Russland. Trump will sich noch diesen Monat persönlich mit Putin treffen. Die Ukraine darf offenbar irgendwann mit am Verhandlungstisch sitzen. Die EU soll das aber nicht, so hört man aus den USA. Schwächt das eigentlich von vornherein die Position der Ukraine bei den Verhandlungen?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Ukraine ist sowieso in einer schwachen Verhandlungsposition. Wir sehen ja, dass Trump letztlich nicht wirklich Selenskyj beteiligen will und ihn jetzt auch persönlich noch attackiert hat, also ihn auch nicht wirklich ernst nimmt, beziehungsweise ja, ihn auch persönlich angreift. Ich denke, die Ukrainer und die Europäer haben ja eine ähnliche Position zu sehr vielen zentralen Themen, was dieses mögliche Waffenstillstandsabkommen betrifft und auch die roten Linien. Also in der Hinsicht würde es natürlich die ukrainische Verhandlungsposition stärken. Und die Europäer müssen ja dann im Prinzip das absichern, was die Amerikaner mit den Russen sozusagen vereinbaren. Also dann wollen sich die Amerikaner ja rausziehen aus der ganzen Sache. Das heißt, ohne die Europäer geht es eigentlich gar nicht. Und ohne die Europäer kann man eigentlich auch keinen funktionsfähigen Waffenstillstand abschließen, wenn sie dann diesen Waffenstillstand absichern sollen. Ja, also in der Hinsicht, ja, für die Ukraine ist das eine ganz schlechte Nachricht.
Die USA haben ja auch schon die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine vom Tisch genommen. Dabei hätte man das vielleicht noch gut gebrauchen können für die Verhandlungen. Ich verstehe es nicht so ganz, warum die USA das machen. Sie?
Gut, wir deuten ja alle eher so ein bisschen Herrn Trump, inwieweit er tatsächlich rational denkt oder emotional auf bestimmte Dinge reagiert. Aber also mein Eindruck ist, er will einfach dieses Thema Ukraine-Verhandlungen mit Russland schnell vom Tisch haben. Und letztlich sind für ihn andere Themen, zum Beispiel Frieden im Nahen Osten und China, wichtiger. Und was die Ukraine da jetzt abgeben muss oder nicht, spielt letztlich für ihn keine Rolle. Also es gibt keinen Plan für einen Waffenstillstand in der Trump-Administration und das haben die widersprüchlichen Aussagen der verschiedenen Personen um die Münchner Sicherheitskonferenz gezeigt aus Washington. Noch geht man wirklich in so eine Verhandlung rein, wie man normalerweise reingehen würde, ja, mit Maximalforderungen, um dann sich runterhandeln zu lassen. Deswegen glaube ich tatsächlich, er ist bereit, Russland sehr viel zu geben, um einfach dieses Thema vom Tisch zu haben. Und das ist natürlich noch eine schlechte Nachricht.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie sehen keinen richtigen Plan. Wie müsste eine gute Friedenslösung aus Ihrer Sicht aussehen? Was wäre dafür entscheidend? Was wären die Voraussetzungen?
Also erstmal geht es nicht ohne Sicherheitsgarantien. Ja, es ist offensichtlich, dass Russland die Ukraine entweder unter Kontrolle bringen möchte oder eben als Staat und Gesellschaft zerstören möchte. Und das wird Russland nicht aufgeben. Also Putin stellt Maximalforderungen. Das heißt, sie werden ohne Sicherheitsgarantien, ohne auch Truppen, die Russland abschrecken können oder eine Bewaffnung der Ukraine, die Russland abschrecken können für einen neuen Angriff, werden sie kein funktionsfähiges Abkommen hinbekommen. Dann ist die ganze Frage auch der Finanzierung der Ukraine zukünftig. Wer zahlt für die Schäden? Was ist mit den Gebieten, die Ukraine abtreten soll? Natürlich sollte die Ukraine dauerhaft nicht anerkennen, dass das russisches Territorium wird, sondern sie kann das möglicherweise zeitweise machen. Also muss man hier im Prinzip auch Lösungen finden. Und sie brauchen im Prinzip Garanten, ja, für dieses Abkommen mit Konsequenzen auch dann, wenn das Abkommen gebrochen wird für den Staat, der das Abkommen bricht. Und da brauchen sie im Prinzip ein Gremium oder zumindest starke Akteure, die diese Dinge garantieren können.
Kann Russland eigentlich überhaupt diesen Krieg gegen die Ukraine so einfach beenden, auch aus innenpolitischen Gründen und den ganzen Narrativen, die sie jetzt 3 Jahre lang geschaffen hat?
Ich würde sogar noch weitergehen. Will Russland eigentlich diesen Krieg überhaupt beenden? Und ich bin skeptisch. Also ich glaube, dass Putin nicht nur wegen der ökonomischen Konsequenzen, also ja, Russland hat ja auf eine Art Kriegswirtschaft oder einen großen Teil auf Kriegswirtschaft umgestellt. Das können sie nicht von einem auf den anderen Tag anhalten. Das hat massive ökonomische und sozioökonomische Konsequenzen. Also das ist schon ein Problem. Aber es geht natürlich auch um die Legitimation von Putins Macht. Also für ihn ist das ja in der russischen Propaganda ein Proxy-War, also ein Stellvertreterkrieg mit den USA und dem Westen. Wenn das wegfällt, dann fragen die Russen irgendwann, warum haben wir so viele Opfer? Warum geht es uns immer schlechter, auch ökonomisch? Warum haben wir eigentlich keine Entwicklungsperspektive als Land? Also die ganzen Fragen, die Putin letztlich nicht beantwortet, die werden dann wieder hochkommen. Und er hat diesen Krieg ja auch angefangen als Ablenkung, ja, und als Legitimation für seine Herrschaft. Also in der Hinsicht würde ich sogar so weit gehen zu sagen, Russland will diesen Krieg gar nicht beenden und es will auch gar keinen funktionsfähigen Waffenstillstand oder gar Frieden erreichen und wird diesen immer in Frage stellen oder unterminieren.
Was glauben Sie denn dann, worauf läuft es jetzt hinaus?
Also wir haben ja schon gesehen, jetzt nach dem Treffen in Riad zwischen den amerikanischen und russischen Vertretern, dass es doch komplizierter ist, als man sich das in Washington gedacht hat und dass die Russen eben auch Maximalforderungen stellen, ja, die immer wieder mehr werden und die letztlich zu einem schlechten Deal führen. Deswegen glaube ich erstmal gar nicht, dass wir auf absehbare Zeit in den wirklichen Waffenstillstand hineinkommen werden, weil die Bedingungen dafür gar nicht da sind. Ja, wir haben ja parallel noch einen Krieg, der läuft und Russland attackiert ja gerade jetzt im kalten Winter wieder massiv ukrainische zivile Infrastruktur und führt weiter diesen Krieg. Deswegen, also ich bin skeptisch, ob wir da irgendetwas überhaupt hinbekommen werden. Und wenn, dann wird es nur damit gehen, dass die Amerikaner das absichern, auch militärisch absichern und von uns dafür Geld verlangen. Also ich glaube, dass die Europäer letztlich für amerikanische Garantien in der Ukraine bezahlen müssen und dann natürlich auch für die Ukraine zukünftig bezahlen werden und für die eigene Sicherheit. Also das ist, glaube ich, etwas, in die Richtung könnte sich das Ganze bewegen. Aber wir sind noch sehr weit davon entfernt, weil einfach viele Details noch geklärt werden müssen, die völlig unklar sind.
Als Schlussfolgerung daraus könnte man ja fast fragen, die Europäer brauchen sich dann gar nicht so anstrengen für eine gemeinsame Verteidigungspolitik.
Doch, die müssen sich natürlich anstrengen, weil letztlich Trump von uns verlangen wird, dass wir eigenständig für unsere Sicherheit sorgen. Also er wird natürlich bestimmte Dinge tun, wenn wir ihn dafür bezahlen. Ja, also ich denke, wir werden auch irgendwann in Verhandlungen kommen über Handelsabkommen, wo Trump sagen wird, wenn ihr hier nicht einverstanden seid, dann ziehen wir unsere Truppen aus Europa zurück. Also in der Hinsicht, glaube ich, werden wir uns für unsere eigene Sicherheit sorgen müssen, so schnell wie möglich, weil wir uns auf die Amerikaner nicht verlassen können und ab einem bestimmten Punkt vielleicht auch die Frage steht, warum bezahlen wir die Amerikaner für etwas, was wir selbst vielleicht leisten sollten, auch mit Blick auf unsere eigene Verteidigungsindustrie und natürlich auch auf Zuverlässigkeit. Das ist ja keine Basis, ja, für nachhaltige Sicherheit in Europa. Also in der Hinsicht müssen wir für unsere eigene Sicherheit sorgen und Trump wird uns dazu zwingen.
Bedeutet das, dass wir jetzt wirklich an einem Punkt sind, wo wir selbst für unsere Sicherheit sorgen müssen?
Ja, natürlich. Also wir sind in einer komplett neuen Realität. Also wir waren schon vorher in dieser neuen Realität, dass die alte kollektive europäische Sicherheitsordnung von Russland de facto zerstört worden ist und nur die NATO Sicherheit garantiert. Jetzt sind wir in dem nächsten Schritt, dass die Amerikaner die Reste sozusagen dieser westlichen transatlantischen Sicherheitsordnung zerstören und im Prinzip sich dafür bezahlen lassen werden, wenn sie Sicherheitsdienstleistungen verkaufen sozusagen. Das heißt, wir sind in einer komplett transaktionalen Welt, wo Institutionen keine Rolle mehr spielen, Bündnisse sozusagen in Frage gestellt werden. Und nur wenn wir selbst für unsere eigene Sicherheit sorgen und abschreckungsfähig sind, dann können wir unsere eigene Sicherheit garantieren. Und wir können uns auf die Amerikaner nicht mehr verlassen, in keinerlei Hinsicht.
Das war ein Gespräch mit Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Frieden in der Ukraine. Zu welchem Preis, heißt diese Tagssendung? US-Präsident Donald Trump will den Krieg in der Ukraine beenden, egal zu welchem Preis. Er provozierte, griff den ukrainischen Präsidenten Zelensky an, erst auf X, dann bei einer Veranstaltung in den USA. Die Demokraten sind entsetzt. Und auch viele Republikaner sind nicht einverstanden mit Trumps Aussagen. Aus Washington berichtet Nina Barth.
Trump hört nicht auf. Nach seinem Post in sozialen Netzwerken hat er auf einer Veranstaltung am Abend in Miami nachgelegt und wiederholt:
A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Gotta move fast.
Zelensky sei ein Diktator ohne Wahlen. Er bewege sich besser schnell, sonst habe er kein Land mehr. Und dann setzt Trump noch einen drauf, sagt, Zelensky habe schreckliche Arbeit geleistet, sein Land liege am Boden. Das Einzige, worin Zelensky gut gewesen sei, sei, den ehemaligen Präsidenten Joe Biden zu manipulieren. Und erneut behauptet Trump, der Einzige zu sein, der den russischen Angriffskrieg beenden könne. Biden habe es gar nicht erst versucht, Europa habe es nicht geschafft. Und Zelensky wolle die Abzocke wahrscheinlich, vielleicht weiter am Laufen halten.
Europe has failed to bring peace and Zelensky probably wants to keep the gravy train going.
Dass Trump dem ukrainischen Präsidenten die demokratische Legitimation abspricht. In der Ukraine ist es laut Verfassung legitim, keine Wahlen abzuhalten, wenn Kriegsrecht gilt, ist bei Demokraten auf Entsetzen gestoßen. Der Minderheitenführer im Senat, Chuck Schumer, fassungslos.
This is disgusting. Das ist widerlich und es verzerrt bewusst die Wahrheit. Es ist schrecklich zu sehen, dass ein US-Präsident sich gegen einen unserer Freunde und offen auf die Seite eines Verbrechers wie Wladimir Putin stellt.
Der demokratische Senator Richard Blumenthal sprach von einem abscheulichen Verrat an der Ukraine.
Unser Präsident hat die Wahrheit und die Opfer, die die tapferen Männer und Frauen bei der Verteidigung ihrer Freiheit bringen, derart mit Füßen getreten. Ihr Kampf ist unser Kampf. Die Kapitulation des Präsidenten ist erbärmlich und schwach.
Aber nicht nur Demokraten sind entsetzt. Auch der republikanische Abgeordnete Don Bacon kritisiert Trump öffentlich. Was er gesagt hat, ist falsch und es ist eine Schande. Ich denke, viele Republikaner wissen, dass das, was der Präsident heute gesagt hat, falsch war, so Bacon auf CNN.
I think what he said is wrong and it's a shame. I think many Republicans know what the president said today.
Am Tag zuvor hat Trump den ukrainischen Präsidenten faktisch für den russischen Angriffskrieg verantwortlich gemacht. Selenskyj erklärte daraufhin, Trump bewege sich in einer Desinformationsblase. Trump wollte das offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen. Sein nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz gibt auf Fox News zu, die Konversation laufe in die falsche Richtung.
Clearly is going in the wrong direction.
Aber Waltz prophezeit auch, am Ende werden die kritischen Stimmen verstummen, wenn es einen Waffenstillstand und ein weitreichenderes Abkommen gibt. Waltz hat auch angekündigt, dass sich Trump in der kommenden Woche in Washington mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer treffen werde. Alle Seiten dürften bemüht sein, wieder mehr Ruhe in die Gespräche zu bringen. Ob Trump das zulässt, ist offen.
Das war ein Beitrag von Nina Barth aus Washington. Wie werden die Aussagen von Donald Trump in der Ukraine aufgenommen? Im Beitrag haben wir schon gehört, Selenskyj sagt, Trump sei ein Opfer russischer Propaganda. Offenbar versucht er, keine zu harsche Kritik an Trump zu üben. Sprechen wir darüber mit Rebecca Barth. Sie berichtet für uns aus der Ukraine. Hallo Rebecca.
Hallo.
Wie reagieren die Ukrainer denn erstmal, die ganz normalen Ukrainer auf der Straße, auf Trumps Aussagen?
Also natürlich ist das auch für die Menschen hier in der Ukraine ein Schock. Der erste Schock kam schon am Mittwochabend vergangener Woche vor der Münchner Sicherheitskonferenz, als Trump über die Köpfe der ukrainischen Führung hinweg, also ohne die ukrainischen Partner, nun ehemaligen Partner, zu informieren. Schon das hat die Menschen hier schockiert. Mittlerweile hat man sich etwas berappelt. Die Menschen nehmen das mit einem Zynismus hin, mit einer Art Trotz. Sie versammeln sich hinter ihrem Präsidenten, hinter Präsident Selenskyj, den Trump ja sehr scharf angegriffen hatte und fälschlicherweise als Diktator bezeichnet hatte und er habe ganz niedrige Umfragewerte. Nun wollen die Ukrainer geeint zeigen, dass dem nicht so ist.
Selenskyj hat gesagt, Trump sei ein Opfer der russischen Desinformation. Versucht Selenskyj vorsichtig, Trump zu widersprechen, um die Unterstützung der USA nicht völlig zu verlieren?
Nun, es gibt ja offenbar die Lesart, dass schon diese Aussage zu viel der Kritik gewesen sei. Danach hat Trump ja nachgelegt, dass er ihn als einen Diktator bezeichnet hat. Die Ukraine hat natürlich das Gefühl, dass man sich gegen diese ganzen Falschbehauptungen, die nicht nur über den ukrainischen Präsidenten dort gemacht werden, sondern allgemein über den Krieg gegen die Ukraine, den die Ukraine nicht begonnen hat, und dass man das 3 Jahre später nochmal so betonen muss, ist eigentlich schon eine Schande an sich. Es ist der größte Krieg, den Europa erlebt hat seit dem Zweiten Weltkrieg, und der ist von Russland begonnen worden. Das ist eigentlich für alle offensichtlich und das weiß auch die amerikanische Führung. Aber natürlich hat die Ukraine das Gefühl, dass sie sich gegen diese Narrative wehren muss, denn sie ist eigentlich daran gewöhnt und auch die Menschen hier sind daran gewöhnt, dass solche Aussagen aus dem Kreml kommen. Und es ist doch ja schwierig für die Menschen zu verarbeiten, dass plötzlich der wichtigste Verbündete, der mit Abstand wichtigste Partner dieses Landes, solche Dinge von sich gibt.
Wir haben schon mit 2 Politikwissenschaftlern in dieser Sendung gesprochen. Eigentlich sagen beide, Sicherheitsgarantien kann es ohne die USA nicht geben. Wie sieht man das in der Ukraine? Hat man da irgendwie doch Hoffnung, dass auch die EU in diese Fußstapfen treten könnten?
Natürlich hat man die Hoffnung, dass die EU sich mehr engagiert, aber die Fakten liegen klar auf dem Tisch. Und das weiß auch die Ukraine. Die Amerikaner schützen oder sichern die Sicherheit Europas und sind der wichtigste Partner dieses Landes. Würden die Amerikaner ihre finanzielle und ihre militärische Hilfe zurückziehen, entstünde höchstwahrscheinlich eine Lücke, die Europa nicht füllen kann. Europas Militär ist nicht so effektiv, nicht so mächtig, dass es Russland effektiv abschrecken könnte. Das ist ja die Theorie hinter dieser ganzen Überlegung, wenn wir über einen Waffenstillstand reden, dass der dann militärisch abgesichert werden müsste. Und dementsprechend versuchen die Ukrainer natürlich weiter jetzt diplomatisch auf die USA einzuwirken. Der US-Sondergesandte Keith Kellogg ist immer noch hier, hat sich heute mit Präsident Zelensky getroffen. Es war eine Pressekonferenz geplant und dann ist die sehr spontan abgesagt worden. Wir wissen nicht genau, was dort passiert ist. Die ukrainische Seite hat gesagt, es wurde auf Wunsch der amerikanischen Seite abgesagt, aber genaue Informationen oder weitere Detailinformationen haben wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht.
Was sind denn die größten Befürchtungen der Ukrainer bezüglich eines Trump-Friedens?
Dass es kein Frieden ist. Trump, wenn die Sache sich so weiterentwickelt, wie sie sich aktuell entwickelt, ist ja kein Verbündeter der Ukraine und auch kein Vermittler mehr, sondern er hat sich auf die Seite des Kreml gestellt, auf die Seite des Landes, das die Ukraine seit 3 Jahren angreift, das die Ukraine besetzt, das die ukrainischen Zivilisten gezielt angreift. Wir erleben hier jede Nacht Drohnen- und Raketenangriffe auf zivile Infrastruktur. Wir haben es dort mit einer Führung zu tun, die vom Internationalen Gerichtshof gesucht wird, wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen, wegen eben unter anderem systematischer Angriffe auf die Infrastruktur und wegen der Entführung von tausenden ukrainischen Kindern nach Russland.
Wir haben jetzt auch 3 Jahre Ukraine-Krieg. Am Montag jährt sich das Datum. Wie geht es den Menschen aktuell?
Nun, wie geht es einem nach 3 Jahren Krieg? Natürlich nicht gut. Die Menschen sind sehr, sehr müde und hatten gehofft, sie hatten sehr große Hoffnung tatsächlich, dass Donald Trump etwas bewegen kann. Dass er mit seiner unberechenbaren Art, mit diesem Dealmaker, der er ja auch selber sein möchte, dass er auf Wladimir Putin im ukrainischen Sinne einwirken kann. Nun stellt man hier doch mit Schreck fest, dass Donald Trump zwar sehr viel bewegt, aber offenbar nicht im Sinne der Ukraine.
Vielen Dank für diese Einschätzungen. Unsere Auslandskorrespondentin Rebecca Barth ist für uns in der Ukraine. Bei uns in Deutschland hat vor allem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius Trump sehr deutlich widersprochen. Er sagte, ein Friedensprozess ohne die Ukraine und Europa gehe gar nicht. Er rief die EU dazu auf, nun zusammenzustehen. Unser Korrespondent in Berlin, Georg Schwarte, kommentiert.
Zeitenwende. Erinnert sich noch wer? Am 24. Februar, einen Tag nach dieser Bundestagswahl, jährt sich der Einmarsch in die Ukraine zum 3. Mal. Damals, 2022, erlebte die neue Bundesregierung diese Zeitenwende 2 Monate nach ihrem Amtsantritt. Ein Schock. Heute ist es anders, noch dramatischer. Heute erlebt die künftige Bundesregierung, wie immer sie aussehen wird, schon wenige Tage vor der Wahl. Die nächste, die neue Zeitenwende, die USA, wie wir sie kannten, sie ist kein Partner mehr. US-Präsident Trump, der die Lüge zu seiner machtpolitischen Währung zählt, lacht über unser Gerede von regelbasierter Ordnung. Regelbasierte Ordnung, für Trump nur ein anderes Wort für Schwäche. Werte und Prinzipien, für Trump ist es das Recht des Stärkeren. Die transatlantischen Beziehungen von einst sind vorbei. Aus einem Partner droht ein unberechenbarer Akteur mit ausschließlichem Eigeninteresse zu werden. Haben wir das alle wirklich begriffen? War vor einem Jahr vorstellbar, dass ein deutscher Vizekanzler namens Habeck in der ARD vor Imperialismus warnt, aber nicht nur Putin, sondern vor allem den amerikanischen Präsidenten meint? Haben wir verstanden, dass der Luxus, sich über das Pistorius-Wort der Kriegstüchtigkeit aufzuregen, ein Luxus war? Deutschland ist im Endspurt eines Bundestagswahlkampfes. Sie streiten über Renten, über Deutschland-Tickets, über Klimaschutz. Alles wichtig, aber wer sagt uns, auch trotz Wahlkampf, dass wir möglicherweise gerade einen Epochenbruch erleben, von dem der ehemalige deutsche Botschafter in Washington, Wolfgang Ischinger, spricht. Hier geht es längst nicht mehr nur um die Zukunft der Ukraine, die den Geschäftsmann Trump in all seiner Boshaftigkeit nur noch als Rohstofflager interessiert. Hier geht es um die Sicherheitsarchitektur unseres Europas. Apropos Europa, stell dir vor, Europa trifft sich in Paris zum Krisengipfel wie am Montag und es passiert nichts. Wo war das eine Bild von europäischen Staatenlenkern, die danach gemeinsam vor einem Mikrofon stehen und sagen, seht her, wir sind das Europa, geeint, entschlossen, stark. Stattdessen schreibt der britische Premier Zeitungsaufsätze über Friedenstruppen, der Kanzler mahnt zur Zurückhaltung und in Berlin glaubt Friedrich Merz, dieser Trump sei berechenbar. Der amerikanische Vizepräsident J.D. Vance hat uns mit kalter Offenheit zuletzt tief ins Innere der verquasten Gedankenwelt dieser Trump-Regierung blicken lassen. Er mache sich keine Sorgen über Russland oder China. Er, J.D. Vance, sorge sich vielmehr um Europa. Ernsthaft? Europa sollte schleunigst anfangen, sich auch Sorgen zu machen. Um diese USA, aber vor allem um die eigene Zukunft des europäischen Kontinents. Und Deutschland endlich aufwachen. Aus dem schönen Traum wird schon irgendwie gut gehen. Oder wie der SPD-Politiker Michael Roth düster formulierte, Europa ist ab jetzt allein zu Haus. Und zwar mit einer neuen, einer zweiten Zeitenwende, mit allen Konsequenzen.
Das war ein Kommentar von Georg Schwarte. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatten alle noch gespannt auf die Friedenspläne der USA für die Ukraine gewartet. US-Vizepräsident J.D. Vance sagte dazu aber nichts. Stattdessen griff er die EU an, kritisierte, es gebe bei uns keine Meinungsfreiheit. Was dahinter steckt, naja, vielleicht die Regulierungen für Social-Media-Konzerne wie Meta. Auf Social Media werden Realitäten und Narrative längst beeinflusst, mittlerweile immer besser unterstützt von künstlicher Intelligenz. Wer etwas über den russisch-ukrainischen Krieg liest, kann komplett unterschiedliche Narrative finden. Auch Bilder werden natürlich manipuliert. Martin Löffelholz ist Professor für Medienwissenschaften an der Technischen Universität Ilmenau. Er hat 2024 einen Sammelband herausgebracht, Krieg der Narrative, Russland, die Ukraine und der Westen. Ich habe ihn gefragt, Trump greift Zelensky an, die Ukraine hätte den Krieg nie anfangen sollen, wörtlich, ihr hättet schon längst einen Deal machen können. Damit schafft er ein neues Narrativ, als ob die Ukraine sich nicht verteidigt hätte gegen den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands, als wenn die Ukraine eine Wahl gehabt hätte. Wie sehr ähneln sich denn Trumps und das Narrativ Russlands?
Ich denke, dass die Narrative Russlands und der USA sich schon auch jetzt noch im Kern etwas unterscheiden. Allerdings im Ergebnis sind sie sich dann doch sehr ähnlich. Wenn man sich die von Putin und dem russischen Staatsapparat verbreiteten Narrative anschaut, Unterwerfung der Anrainerstaaten als wesentliches Ziel, Verteidigungskrieg gegen den Westen, der eine angeblich antirussische Politik betreibe, das entspricht jetzt nicht dem, was jetzt die Trump-Administration sagt. Denn dort geht es ja vor allen Dingen auch darum, jetzt im US-Haushalt finanziellen Spielraum zu schaffen für neue Steuerpläne. Und deswegen geht es hier ja jetzt darum, im Wesentlichen eine Legitimation für eine Reduktion der finanziellen Belastung durch die Unterstützung der Ukraine zu reduzieren. Und hier helfen natürlich die Narrative, die Erzählungen, die jetzt seit einigen Tagen entsprechend verbreitet werden.
Schauen wir uns nochmal genau die Narrative Russlands und auch der Ukraine an. Wie sprechen denn die russische und die ukrainische Regierung über den Krieg?
Nun, in Russland gibt es im Grunde seit Beginn der sogenannten militärischen Sonderoperation, so wird ja der Krieg nach wie vor in Russland bezeichnet, wird nach wie vor davon gesprochen, dass die Ziele dieses Krieges die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine seien. Im Wesentlichen führe Russland einen Verteidigungskrieg gegen den Westen und begründet wird das dann unter anderem auch mit der NATO-Osterweiterung oder auch der Annäherung der Ukraine an die europäischen Demokratien. Auf der anderen Seite die Ukraine, deren Kernnarrativ ist, und ich denke, da spricht auch vieles dafür, ein Kampf um das nationale Sein oder Nichtsein. Da kommen natürlich auch Erinnerungen an die Zeit in der Sowjetunion hoch, als die Politik ja im Wesentlichen nicht in Kiew, sondern in Moskau auch für die Ukraine gemacht worden ist. Und das wird jetzt seit einiger Zeit auch bewusst erweitert, dieses ukrainische Narrativ durch die Verteidigung des europäischen Modells offener und demokratischer Gesellschaften gegen den russischen Autoritarismus. Das ist ja ein Narrativ, das auch von vielen Ländern in Ost- und Ostmitteleuropa geteilt wird.
Russland ist ja ziemlich erfolgreich mit seiner Kommunikationsstrategie. Wenn man sich anschaut, wie die Umfragen sind zur Akzeptanz dieses Krieges, dann ist man eigentlich überrascht, dass die Russen doch relativ hohe Zustimmungswerte geben. Wenn es jetzt tatsächlich zu einer Friedenslösung kommen sollte, haben Sie schon eine Vorstellung, wie Russland sich dann von seinem Narrativ lösen könnte, beziehungsweise ja, das dann der eigenen Bevölkerung verkaufen kann?
Naja, das wird gar nicht so schwierig sein, denn im Wesentlichen geht es ja Russland und vor allen Dingen auch Putin darum, Einfluss in der Ukraine zu erhalten. Und es gibt ja Gebietsgewinne. Und so wie es gegenwärtig aussieht, so sieht jedenfalls gegenwärtig die US-amerikanische Politik aus, spricht ja vieles dafür, dass die Ukraine tatsächlich auch Gebietsansprüche abtreten muss. Und insofern wäre das gar nicht schwierig, diesen sogenannten Frieden der eigenen Bevölkerung zu verkaufen.
Wie wichtig ist es denn jetzt für die Ukraine, dass ihr Narrativ erhalten bleibt, auch vor allen Dingen für die öffentliche Meinung in Deutschland, wenn sie jetzt zunehmend abhängig wird von der EU und Deutschland?
In der Tat ist das eine sehr zentrale Frage meines Erachtens nach, denn wir erleben ja jetzt einen Bruch der Trump-Regierung mit dem westlich-demokratischen Wertekonsens. Und das heißt, dass die Bedeutung Deutschlands, aber auch natürlich anderer europäischer Unterstützer für die Ukraine deutlich wächst. Die Sicht der Ukraine auf die Kriegsursachen und auch auf den Kriegsverursacher wird ja in Deutschland mehrheitlich geteilt. Das ist ein klarer Widerspruch zur Position vom US-Präsidenten Trump, der ja im Grunde mit einer sehr erniedrigenden und im Grunde ja schlicht falschen Erzählung über die Kriegsursachen nun versucht, seine eigene Position zu legitimieren.
Die Bundesregierung war von Beginn an eher zögerlich. Es wurde zwar von der Zeitenwende gesprochen, aber SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz hat immer vorsichtig kommuniziert. Grünen-Außenpolitikerin Annalena Baerbock, die war da viel deutlicher, hat sich stärker mit der Ukraine solidarisiert. War die Linie der Bundesregierung ambivalent?
Ich würde hier nicht von ambivalent sprechen, das würde mir zu weit gehen. Denn mehrheitlich wurde und wird ja das Narrativ der Ukraine, das heißt, der Blick auf die Kriegsursachen im verfassungstreuen Spektrum der Bundesregierung, aber auch weiter Kreise der deutschen Politik und auch der Medien und auch der Bevölkerung geteilt. Es gibt natürlich in Deutschland eine gar nicht so kleine Minderheitenposition, die eher den russischen Narrativen auf den Krieg folgt. Wenn man sich die Bundesregierung in den letzten Jahren anschaut, dann liegen Unterschiede tatsächlich eher im Detail, zum Beispiel bei der Frage, wie schnell oder wie umfangreich die Unterstützung für die Ukraine ausfallen sollte. Hier gab es ja insbesondere beim Thema Waffenlieferungen durchaus etwas unterschiedliche Positionen. Das ändert aber meines Erachtens nach nicht daran, dass das Grundnarrativ, die Grunderklärung, dass Russland diesen Angriffskrieg im Wesentlichen verursacht hat, doch von weiten Teilen der Politik, der Bevölkerung und auch medial geteilt wird.
Glauben Sie, jetzt nach der Bundestagswahl wird man das Narrativ nochmal verstärken? Oder man wird einfach deutlicher sich nochmal zur Ukraine positionieren?
Naja, wir wissen noch nicht, wie diese sogenannten Verhandlungen nun tatsächlich in Gang kommen sollen. Es hat jetzt erste Gespräche gegeben. Es ist davon auszugehen, dass von russischer Seite die Position im Wesentlichen gehalten wird. Ganz im Gegenteil versucht Russland ja jetzt ganz intensiv auch die US-Position zu stärken. Das sind jetzt sozusagen sich selbst verstärkende Geschichtenerzählungen. Von deutscher Seite wird das und ist das eine sehr, sehr schwierige Situation, denn gleichzeitig waren und sollten die USA ein wichtiger, wenn nicht sogar der wichtigste Partner von Deutschland sein und auch bleiben. Das steht in einem deutlichen Widerspruch. Die zukünftige Bundesregierung steht hier vor einer enormen Herausforderung.
Sie sagen, das ist eine große Herausforderung. Wichtig wird ja sein, dass die Bevölkerung da mitgeht. Was wir eigentlich schon innerhalb von 3 Jahren Krieg gesehen haben, dass die Menschen eigentlich die Bilder nicht mehr sehen wollten aus der Ukraine. Glauben Sie, es besteht die Gefahr, dass jetzt auch bei den Friedensverhandlungen, beim Auslaufen des Krieges, ein Frieden, egal zu welchem Preis, von der Öffentlichkeit akzeptiert wird, weil sie einfach froh ist, wenn das Thema abgehakt ist?
Es ist in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern, man kann schon sagen, nicht ungewöhnlich, dass nach 3 Jahren Krieg das Interesse teilweise nachgelassen hat. Das gilt jedenfalls für bestimmte Teile der Bevölkerung. Diese Nachrichtenvermeidung und das sinkende Interesse an Themen, auch an schwierigen Themen, ist nichts Ungewöhnliches. Das hat auch nicht unbedingt was mit einem grundsätzlichen Desinteresse zu tun. Oftmals hat das auch eine Schutzfunktion gegen psychischen Stress. Mir erscheint hier in diesem Zusammenhang aber vor allen Dingen die Haltung der Ukraine wichtig und auch die Haltung der ukrainischen Bevölkerung. Denn dass hier von einem sinkenden Interesse auszugehen ist, und das ist ja das besonders Wichtige in dieser Situation, davon ist nicht auszugehen. Hier wird mit Argusaugen natürlich auf die aktuellen Entwicklungen geschaut und natürlich auch mit sehr großer Besorgnis.
Professor Martin Löffelholz hat mit uns über die Narrative im Ukraine-Krieg gesprochen. Das war unsere Sendung Frieden in der Ukraine, zu welchem Preis? Sie finden sie auch in der ARD-Audiothek zum Nachhören oder natürlich auch gerne zum Weiterempfehlen. Wir legen Ihnen noch einen Podcast ans Herz von MDR Aktuell. Was tun, Herr General, heißt er. Hier gibt es Einschätzungen vom ehemaligen NATO-General Erhard Bühler. Ich bin Isabel Reifenrath und wünsche Ihnen alles Gute.
Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.